Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Vielen, vielen Dank fürs Runterladen, fürs Streamen und auch fürs Weiterempfehlen an die vielen, die in Corona-Zeiten zu Hause sitzen und tagsüber so ein bisschen Ablenkung durch einen schönen, abwechslungsreichen Podcast gebrauchen können. Axel trifft hat mittlerweile über 20 Folgen und jetzt eine ganz neue. Diesmal im Gespräch mit mir eine Fernsehlegende und Radiolegende, die jetzt auch unter die Buchautoren gegangen ist. Jürgen Karney, bekannt unter anderem aus der DDR-Fernsehchartshow Bonn.
Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zum 10. Mal aus dem Studio E in Berlin-Adlershof. Die Sendung Bonn, weil Musik Spaß machen soll.
Ich freue mich, dass du hier bei uns im Studio gelandet bist.
Na, ich freue mich erst. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, bin sehr gerne da.
Ich habe da im Vorfeld ganz, ganz viel versucht zu lesen,
ja,
was man so im großen, weiten Internet so rausfinden kann über Jürgen Karney.
Eine Menge Unsinn dabei, oder?
So viel ist es gar nicht. Also das ist relativ übersichtlich. Das meiste steht bei Wikipedia drin.
Ja.
Du hast dort in dem Profil ganz schnell Schallplattenunterhaltern in Klammern Profi stehen.
Ja.
Du warst Schallplattenunterhalter.
Ja, ein schöner Begriff. Der eine oder andere wird sich erinnern. Erinnert ihr euch? Na klar. Discjockey. Eigentlich war ein englischer Begriff, hat man in der DDR nicht so gerne gehört und da hieß es dann Schallplattenunterhalter. Man hat sich nicht mit Schallplatten unterhalten, sondern gemeint war mit Schallplattenmenschen unterhalten, ist ganz klar. SPU war die Abkürzung, noch viel schlimmer als der eigentliche Begriff. Und da haben wir alle, und ich weiß es von dir auch, da haben wir alle eine Zulassung gemacht und dann sind wir losgezogen und haben Musik gemacht.
Wann hast du damit angefangen? Also ab wann durftest du offiziell?
Ja, offiziell habe ich 74 meinen Schein gemacht. Also vorher schon einen Amateurschein und dann 74 den Berufsausweis quasi als Schallplattenunterhalter.
Da warst du sozusagen ganz am Anfang dieser ganzen DJ-Welle in der DDR?
Ja.
Weil so kurz davor war man noch gar nicht so richtig bereit, das auch anzuerkennen, dass das irgendwie benötigt wird. Während die Leute gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal nach Tonbandaufnahmen tanzen gehen.
Ja, genau, richtig. Naja, die haben natürlich erkannt, wenn ich die sage, meine ich das System. Da hat man natürlich erkannt, dass das ein wichtiger Punkt ist, Jugendtanz. Da gehen die Leute hin und da müsste man irgendwie eine Hand drauf haben. Da müsste man wissen, was machen die da, weil sie machen es ja so oder so. Und deswegen fing die Reglementierung an. Hm. Und da hat man gesagt, okay, dann gucken wir uns mal an, wer dafür eine Zulassung kriegt, was machen die so, wie treten die so auf und man kann sie auch gleichzeitig ein bisschen beeinflussen, machen wir uns nichts vor. Hm. Das war der Hintergedanke bei dieser ganzen Geschichte. Ja. Und man hat sich dann entweder beeinflussen lassen in solchen Lehrgängen oder eben halt nicht. Stichwort 60-40.
Ja. Ich vermute mal, du hast dich an die 60% Ostmusik und 40% Westmusik nicht so genau gehalten.
Also nur die Gebrüder Grimm waren in ihren Beschreibungen und Geschichten sozusagen fantasievoller als wir mit unseren AWA-Listen. AWA ist, was heute die GEMA ist, also die Anstalt zur Wahrung des Aufführungsrechts. Und da haben wir alles reingeschrieben, damit die AWA-Listen mindestens 60-40 waren. Hm. Kein Mensch hat's gemacht. Natürlich nicht.
Aber du hast trotzdem DDR-Künstler gespielt, wenn du der Meinung warst, das passt schon.
Auf alle Fälle. Das haben wir auch wirklich, das haben wir Tatsache so gemacht. Das war nicht viel. Renft haben wir viel gespielt, seiner, wenn wir jetzt über die Anfangszeit reden. Renft haben wir gespielt, auch schon Stern Meißen, Pudis immer von Anfang an. Aber auch so Sachen, ich erinnere mich, jetzt wo du es ansprichst, Kati Kovac, eine ungarische Sängerin, die hatte einen Song, der hieß Wind, komm, bring den Regen her.
Sonne brennt heiß und durstig ist das Land. Wind, komm, bring den Regen her. Irgendwo der gelbe Wiese hinter Brand. Wind, komm, bring den Regen her. Blumen verblüht und fallen in Gesang. Wind, komm, bring den Regen her. Bring gut, schlepp das Wetter her. Wind, komm, bring den Regen her.
Ich schwör's, ich hab darüber 30 Jahre nicht geredet. Jetzt, wenn ich dir in die Augen schaue hier, fällt mir diese Nummer ein. Und die haben wir dann auch schon mal gespielt. Wir haben uns Tatsache wirklich da auch, jetzt kommt das Lieblingswort, bemüht.
Man musste ja als Original-DDR-Diskotheker ja auch irgendwie einen Namen haben. Mhm. Und Jürgen Karney hat ja eigentlich nicht gereicht, ist ja nur der bürgerliche Name.
Ja.
Wie hieß denn deine Diskothek?
Unsere Disco hatte einen zukunftsweisenden Namen, Disco 2000. Es war so, dass ich als völlig Unbedarfter aus einem Jugendclub kam. In diesem Jugendclub habe ich Radiosendung gemacht. Für niemanden. Wir waren zu viert und wir haben in einem alten, ausgedienten Studio Sendungen gemacht. Die hat kein Mensch jeweils gehört. Aber wir fanden es toll. Und der Clubhausleiter in der Arbeitsgemeinschaft, in der ich war, der sagte, du, da gibt's einen Lehrgang jetzt für Schallplattenunterhalter. Geh doch da mal hin. Vielleicht kannst du das ja auch öffentlich machen. So bin ich in diesen Lehrgang gekommen. Und da waren schon eine Menge Leute, die hatten schon ihre Diskothek, die Wanderdiskotheken, die sind rumgefahren mit ihrer Technik überall über die Dörfer. Oder eben auch in Berlin. Und irgendwie habe ich die beeindruckt. Die haben mich gefragt, würdest du bei uns mitmachen? Und ich habe mich dann für einen entschieden und das war Disco 2000. Und mit diesem Zukunftsnamen sind wir dann an den Start gegangen. Und ja, das war die Zeit, wo ich gehofft habe, dass ich im Jahre 2000 noch lebe. So lange ist es her.
Wir hatten ja damals alle Angst vor dem Jahr 2000 auch so ein bisschen. Ja. Ne? Dass uns die Neutronenbomben alle erwischen oder der Klassenfeind über uns herfällt.
Ja. Ja, wir hatten noch kein Corona, deswegen haben wir uns alle über das Jahr 2000 wahrscheinlich.
Ja, aber irgendwie braucht die Menschheit auch immer so ein bisschen was, wovor man Angst haben
kann. Ist ja halt so, ja.
Ist menschlich.
Ja, ne? Das ging schon immer so, war immer so. Ganz früher hatten sie vor der Sonnenfinsternis Angst und heute sind die Ängste halt andere. Darf man nicht unterschätzen, die sind wichtig, man muss damit umgehen. Wir alle lernen daran, wir reifen daran hoffentlich. Aber wenn man so sieht, wie reagiert wird auf solche Geschichten, dann lernen nicht viele wirklich damit umzugehen, ehrlich gesagt. Es ist immer wieder, egal was es ist, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, jetzt kommen wir in die aktuelle Zeit gleich, aber da hatten wir ESB, dann hatten wir die Grippewelle und jetzt haben wir da, also aber so richtig das Gefühl, dass irgendwer an leitender Position begriffen hat, wie man damit umgeht, das Gefühl hat man jetzt auch nicht wieder, oder?
Ja, den Job der Verunsicherung haben ja jetzt Facebook und Co. übernommen.
So sieht's aus, ja. Ich kann nur eins sagen, Hände waschen. Immer wieder Hände waschen. Erinnere mich, dass wir in dieser Sendung darüber nochmal reden. Hände waschen.
Du hast, bevor du als DJ angefangen hast, Radio gemacht, so ganz für dich alleine.
Ja.
Das ist lustig, weil das verbindet irgendwie viele. Tausende Radiomoderatoren, die auf diesem Planeten unterwegs sind, die als Kind da irgendwie vor dem Tonbandgerät gesessen haben und irgendwie was gemacht haben oder in ihren Kassettenrekorder reingesprochen haben. Wie war das bei dir? Was hat dich dazu getrieben, sowas machen zu wollen? Als Kind.
Könnte die Frage jetzt einfach zurückgehen, was hat dich getrieben?
Also ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Nicht sagen.
Es ist die natürlich erstmal die Musik. Ja, die Musik ist das Emotionalste, was uns treffen kann als Mensch. Und man will natürlich dann mit dieser Musik, man will daran teilhaben und man will diese Musik weitergeben. Macht ja jeder. Hör mal, hier ist mein Liebling. So, und daraus, ja, wahrscheinlich ist es erwachsen. Bei mir kam dazu, dass ich relativ schnell entdeckt habe, dass ich eine gewisse, vorsichtig ausgedrückt und bitte jetzt nicht als überheblich auslegen, aber eine gewisse rhetorische Fähigkeit habe, schnell zu reagieren, zu baff und am Ende auch auf den Punkt zu kommen. Und das hat's natürlich auch ein bisschen beflügelt. Und wenn man damit auch in privaten und in beruflichen Situationen Erfolg hat, dann sagt man sich, naja, vielleicht solltest du mehr daraus machen. Vielleicht eine Anekdote, die steht auch nicht in meinem Buch übrigens, die ist exklusiv jetzt hier für euch. Ich habe damals, ich musste eine Lehre beginnen irgendwie. Nach der Schule musste eine Lehre. So, jetzt ist mir das ziemlich spät eingefallen und es gab keine Lehrstellen, die mich interessiert hätten. Es gab eine bei der Studiotechnik Fernsehen, nämlich Facharbeiter für Nachrichtentechnik, Spezialisierungsrichtung Ton. Also ein technischer Beruf. Und ich hatte null Ahnung von Technik. Ich wusste, wie man so ein altes so ein Mischpult bedient auf der Disco, aber ich wusste nicht, wie man es baut. Aber ich dachte, den Beruf musst du haben und der könnte dir vielleicht helfen. Bin dahin, hab da ein Vorstellungsgespräch gehabt, da war richtig eine Kommission und es gab nur noch eine freie Stelle und wir waren zwei Bewerber. Und der andere, der arme Kerl, der hat gelebt für die Elektronik. Der hat Widerstände und Transistoren gefrühstückt. Und er wusste alles. Und ich wusste nicht mal eine Reihenschaltung und eine Parallelschaltung zu erklären. Aber ich habe mich rhetorisch verkauft. Und dann haben die am Ende dieser Vorstellung, wo schon klar war, er ist der Bessere, da haben die gefragt, uns beide, wie gehen sie denn damit um, dass Menschen sagen, ja, lange Haare ist doch in Ordnung. War Anfang der 70er, ist immer lange Haare. Karl Marx hat doch auch lange Haare gehabt. So, diese Fangfrage. Und die habe ich besser beantwortet als er. Ohne was zu sagen, habe ich mir gedacht, worauf wollen die hinaus? Und habe diese Frage beantwortet, rumgelabert, rumgeeiert. Und das konnte er nicht. Weil er war ein Elektroniker. Er hatte ganz andere Dinge. Und ich habe den Job gekriegt. Es war hart. Also mir tat's richtig leid, aber ich musste ja auch meine Lehrstelle irgendwie besorgen. Und spätestens an der Stelle wusste ich, du schaffst es, dich damit durchzulavieren irgendwie. Und so ist es ja auch gekommen.
Du hast geträumt, Radio zu machen. Als DJ hast du Musik zum, also du hast zum Tanzen aufgelegt. Eigentlich haben wir ja damals in DDR-Zeiten Radio zum Tanzen gemacht.
So sieht's aus.
Man hatte irgendwie was Lustiges, Flottes erzählt und dann kam die nächste Nummer dran.
So sieht's aus. Es ging ja sogar so weit, heutzutage gibt ja den Formatradio, also jede Radiostation hat ja ihre spezielle Musik. Und so hat jede Station ihren eigenen Claim und ihren eigenen Inhalt. Und wir damals als Diskotheker, wir hatten ja auch unsere Vorlieben. Wir haben schon unser eigenes Format entwickelt. Hm. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben jeden Tag, wenn wir irgendwo aufgelegt haben, die 100 gleichen Songs gespielt. Unter Umständen in einer anderen Reihenfolge, immer neue mit dazugenommen. Aber Songs, die nicht reingepasst haben, haben wir nicht gespielt. Hm. Also bei uns war es so, wir haben sehr viel Disco-Sound gespielt. So Cool and the Gang, Chic und solches. Wir haben wirklich die ganze Disco-Musik runter. Und was so am Rande noch mitging. Blondie, Heart of Glass und solche Sachen so. Dann haben wir die Hardrock-Runde gemacht. Aber ich weiß von Kollegen, die haben mir gesagt, oh, Cat Stevens hat einen neuen Song. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Cat Stevens. Passt überhaupt nicht in meine Vorstellung rein von Disco. Weil wir waren ja da bestrebt, ist man ja heute noch, die Leute auf die Tanzfläche zu holen und dann nonstop durch. Hm. Und während heute ja die DJs selber mit Sounds und so Songs kreieren und man überhaupt keinen Übergang merkt von einem Song in den anderen, wir haben ja die Stücke einzeln gespielt und im besten Falle zwischendurch immer noch eine Information dazu gegeben oder einen Joke gemacht oder ein Ballett auftreten lassen oder was auch immer. Ne?
Ja. Ist dir damals so in dieser Zeit die Idee gekommen zu sagen, große Schnauze habe ich, irgendwie reden kann ich. Ich habe für mich gezeigt, dass ich ein Publikum irgendwie binden kann. Mhm. Ich gehe zum Radio. Bist du auf die Idee gekommen von alleine oder wie ist das gekommen?
Also ich bin schon auf die Idee gekommen, aber wie anstellen, wie machen? Und der Zufall war es wieder. Wir haben gespielt in einer großen Diskothek im Herzen Berlins, die wirklich der Dreh- und Angelpunkt war für alle DJs und für alle Tanzgänger. Und eines Tages wurde mir zugetragen, während wir auf der Bühne Howdy Bowdy gemacht haben, da sind zwei Leute im Saal von Stimme der DDR, Jugendradio. Dachte ich mir, oh wow, gib dir Mühe. Und habe wirklich alles, was geht, habe Informationen von Bands und versucht kurz und auf den Punkt. Hab wirklich im Grunde genommen vorher tanzt. Und Tatsache kamen die auch, die waren da, um uns zu hören und fragten mich, ob ich nicht Lust hätte, im Radio mitzumachen, bei Jugendradio, nicht DT64, bei Stimme DDR. Mhm. Na klar, hatte ich Lust, darauf habe ich ja gewartet. War Tatsache so und bin dann in diese berühmte Nalepa-Straße gekommen, in dieses uralte große Backsteingebäude mit 100 Meter langen Gängen und nach Linoleum stinkend und so. Und da saßen die und haben tolle Sendungen gemacht, wie die Beatkiste zum Beispiel und Notenbude und wie die alle hießen damals. Und da habe ich Manuskripte dann schreiben dürfen für die Beatkiste. Franks Beatkiste, Frank Schöbel hatte ja diese Sendung, der hatte die dann abgegeben und ein anderer Moderator hat's gemacht und ich habe dem die Texte geschrieben. Das war der erste Schritt. Jetzt saß ich immer im Aufnahmeraum, während er meine Texte so gelesen hat, wie er sie lesen wollte und nicht so, wie ich es geschrieben hatte. Bin bald verzweifelt und habe immer gehofft, hoffentlich wird er eines Tages mal richtig krank und du kannst da einspringen. So der Klassiker. Irgendwann hatte der liebe Gott ein Einsehen, der hat die Grippe gekriegt, niemand war da und ich habe die Sendung selber gesprochen, die ich auch selber geschrieben hatte. Und von dem Tage an war ich im richtigen Radio.
Cool. Was aus heutiger Sicht so für dich so der größte Knackpunkt beim Radiomachen damals in dieser Zeit, so beim Ostradio und so wie wir es heute kennen?
Ja, es sind mehrere Knackpunkte. Also einmal dieser Augenblick, wo ich dann ans Mikrofon konnte. Der zweite tiefgreifende Moment war der, es war ja eine Aufzeichnung, die Beatkiste wurde aufgezeichnet, Tag später gesendet, als ich meine eigene Sendung gehört habe. Das war der niederschmetterndste Tag diesbezüglich in meinem Leben. Es klang nicht so, wie ich wollte, dass es klingt und wie in meiner Wahrnehmung es auch klingen musste. Nein, es klang völlig anders. Schrecklich. Ich habe viel zu schnell gesprochen, meine Stimme war oben, es war nicht extemporiert, es war vom Sprechtempo, es war grausam. Und es gab keine Airchecks. Heute ist es ja so, dass man sich auch mit Kollegen hinsetzt und man hört seine Sendung an und arbeitet daran. Die gab's nicht. Also habe ich sozusagen mich selber gequält, habe mir diesen Mist, muss man sagen, angehört und habe versucht, wie kannst du das verbessern? Ich wollte natürlich klingen wie meine Idole beim Rias. Und dachte mir, warum klingst du nicht so? Bin bald wahnsinnig geworden. Das war schon sehr, sehr einschneidend. Aber wie wir alle wissen, durch Schmerz, durch schmerzliche Erfahrung kann man sich bessern.
LDS, Lernen durch Schmerz, hilft.
So sieht's aus, ja.
Absolut. Ich habe gesehen, dass du, also zumindest steht es bei Wikipedia so drin, dass du erst beim Fernsehen gelandet bist und dann beim Radio, das ist Quark.
Das ist Quark, ja. Das ist Quark. Also es ist Tatsache so, wie ich es jetzt eben erzählt habe, Ende, Mitte der 70er dann, diese so, das war da. Fernsehen kam dann Anfang der 80er, so ein paar kleine Sachen beim Kinderfernsehen. Und darüber bin ich dann beim Jugendfernsehen gelandet. Es gab ja zwei DDR-Fernsehprogramme im zweiten Programm, Abend der Jugend. Und da das Schlagerstudio, die große Schlagerwertungssendung des DDR-Fernsehens, in die Kritik kam, in die öffentliche Kritik sogar. Da gab es auf einer FDJ-Kulturkonferenz in Leipzig Leute, die gesagt, das geht so nicht, wir müssen internationale Trends und so. Und Chris Wallasch völlig ins Abseits geschossen. Und da kam die Unterhaltungsabteilung vom DDR-Fernsehen zu mir als Moderator im zweiten und sagten, du, wir brauchen im ersten eine neue Wertungssendung für Popmusik. Hast du nicht Interesse? Kann man sich darüber unterhalten? Und das war's. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, ein Team, so 7, 8 Leute, der Regisseur, Musikredaktion und so. Und wir haben dann Bong, darüber reden wir, über diese Sendung, erfunden. Wir haben richtig Bong von null an erfunden. Und ich durfte und habe nach wie vor die tollsten Erinnerungen daran, von der ersten Sekunde an dabei sein. Wenn wir die Zeit haben, ist eine kurze Geschichte,
aber
ist
witzig.
Pass auf. Wir haben das Konzept entwickelt, eine Wertungssendung, so und so funktioniert's. Okay, wir wussten noch nicht, wie die Sendung heißen soll. Und haben das Konzept abgegeben. Und dieses Konzept wurde wortreich von den Genossen abgelehnt. Okay, haben wir uns hingesetzt, Enklave wieder eingeschlossen, bis der weiße Rauch aufstieg, wir haben ein neues Konzept. Nein, ist es auch noch nicht. Okay, wieder zurück. Das ging 4-mal hin und her. Das war ärgerlich und unnötig, denn wir waren dann so verzweifelt, dass wir dann darüber nachgedacht haben, wie kann man denn unser erstes Konzept, was wirklich das Beste war, wie kann man das nennen? Wie nennen wir denn diese Sendung? Und wir kamen dann auf Bong. Im Sinne von, wir geben einen Gütestempel, so ein Gong. Ja, Gong ist blöd, Gong, Bong, Bong ist gut. Es gab noch nicht diese Pfeifen, um sich zu bedröhnen, also haben wir da Bong. So, und jetzt haben die in dem Komitee dort beim Fernsehen über diesen Titel diskutiert. Hin und her, und sie haben sich zerrissen über dieses Bong, was ist Bong? Und haben völlig übersehen, dass wir ihnen das erste Konzept wieder untergeschoben haben. Und sie haben sich entschieden, okay, wir lach von mir aus Bong, haben sie machen, probieren wir es mal, wenn man es erklärt. Und hatten das erste Konzept durch und so ist Bong entstanden. Das war's.
Ja, das ist schön. Ist auch eine schöne Anekdote mit der Message, man kann alles auseinander und zerreden, wenn man es möchte.
So sieht's aus.
Die schönsten Dinge kann man zerreden. Ja, ja. Ist überhaupt kein Problem. Ist leichter, als was sich einfallen zu lassen.
Geprägt von der Angst der Leute, die auf irgendwelchen Schreibtischen oder an Schreibtischen sitzen, was falsch machen zu können und selber Kritik abzukriegen. Also deswegen immer so viele Instanzen und so, weil keiner wollte entscheiden. Und vielleicht hat damals der Kulturminister gesagt, Bong ist doch in Ordnung. Oder seine Frau hat es beim Frühstückstisch gesagt. Wir wissen es nicht, wie solche Entscheidungen gefällt werden.
Bong war sozusagen in der Zeit ins Fernsehen gehievt worden, als im Westen Dieter Thomas Heck mit den Helden der Neuen Deutschen Welle gekämpft hat.
Genau.
Ja, auch völlig überfordert mit der Tatsache, dass da jetzt irgendwelche verrückten Vögel dort einmarschieren und irgendwelche komischen Dinge tun. Das war ja praktisch auch so ein bisschen der Geburtsmoment für Bong, ne? Dort zu sagen, wir machen das jetzt frisch. Ehe uns das auch passiert mit Chris Wallasch, dass da irgendwie Bands dort auftauchen müssen, mit denen der nicht mehr zurechtkommen kann, wo dann auch die alten Leute Schwierigkeiten haben, machen wir es gleich frisch. Ihr habt ja da praktisch auch in der DDR eine Art neue deutsche Welle mit ausgelöst.
Klar, man ist um die neue deutsche Welle im Westen Deutschlands nicht drum rumgekommen. Und deswegen haben wir auch beim Konzept, beim Entwickeln dieser Sendung von vornherein gesagt, wir machen Popmusik, populäre Musik, also Zeitgeist. Wir müssen in der Präsentation völlig neu werden, wir müssen neue Wege gehen und wir müssen auch die neue Musik, die jetzt überall entsteht, hervorholen. Selbst Arndt Bause, unser geliebter sächsischer Megakomponist, hat sich Instrumentarium im Westen gekauft, hier dieses elektronische Schlagzeug, wie die immer die Bausetrommel genannt haben, und hat Songs gemacht, die waren anders, als was Bause bis dahin gemacht hatte. Das heißt, der ist natürlich da auch mitgegangen. Maschine von den Pudis hat für Thomas Lück den Hobbykosmonauten gemacht und den Kurschatten, also neue deutsche Welle-Songs. Sieht man mein Kurschatten?
Und wenn wir Zeit hatten, gehen wir in den Garten, dort wo die Früchte warten. Sie war mein Kuhschatten, sie war mein Kuhschatten, sie war mein Kuhschatten.
Und davon gab es viel. Bummi ist plötzlich da gewesen. Ein Sänger von einer Hardrock-Band. Da fängt der plötzlich an und macht Ralf Bummi Bosi und singt, wenn ich dich nicht halten kann oder was auch immer. Und solche Sachen. Ines Paulke kam, Inka kam dann. Und selbst Olaf Berger, der Schlager, war moderner, zeitgemäßer. Und wir haben dazu die Bilder gemacht. Wir haben gesagt, wir müssen die Bilder machen, wir müssen mit Videos arbeiten und wir brauchen ein modernes, tolles Studio, viel Glitzer, viel Glamour, viel. Und ich war mit dem Ehrgeiz dabei, als Moderator mich zu profilieren, ganz klar, da auch meinen Weg zu finden. Es gab genug Vorbilder, sage ich ganz offen damals, Thomas Gottschalk war schon auf dem Wege, erfolgreich zu werden und mit einer Lockerheit und so. Und ich habe natürlich gesagt, okay, dann machst du das einfach auch. Und das gab's im DDR-Fernsehen tatsächlich so nicht. Mhm. Und da kann man jetzt drüber urteilen, ob ich ein guter Moderator war oder ob das jetzt toll ist. Aber es war auf alle Fälle anders. Es war wirklich anders und man kam so ins Gespräch. Und nach der allerersten Bong-Sendung, ich werde es nie vergessen, hat mich Helga Hahnemann angerufen und sagte zu mir sinngemäß in ihrem Ton, du hör mal, es war schön, es war wirklich witzig, du bist ja ein guter Typ, du. Aber eins, pass auf. Oh, jetzt kommt's. Lass den nicht von den alten Säcken verbiegen. Mach weiter so. Und das war immer meine Maxime. Immer. Und mal mutig sein, auch einfach mal machen. Ich habe viel auf den Deckel gekriegt. Das Lustigste an den ganzen Bong-Sendungen waren die Proben und die Generalprobe. Da hatten wir alle richtig Spaß. Und dann kam die Abnahme durch den Chefredakteur. Und danach kam dann das raus, was wir gesehen haben. War immer noch in Ordnung, war immer noch jugendlich, frisch und witzig, aber lange nicht das, was es hätte sein können, wenn der Freiraum da gewesen wäre, wie Stefan Raab ihn hatte zum Beispiel oder so.
Ja gut, den hast du nicht, aber du hast, was ich so für mich festgestellt habe, wenn man sehr enge Grenzen hat, neigt man eher dazu, diese Grenzen auch wirklich zumindest anzutippen und auch vielleicht mal ein Schrittchen drüber zu gehen.
Sehr gut.
Und das... Das spornt einen schon an, mehr machen zu können, als man eigentlich kann. Oder was man eigentlich darf. Ist dir das bis heute wichtig?
Sehr gut, was du sagst. Das stimmt, ist so. Je enger die Grenzen sind, desto mehr versucht man natürlich, sich daraus zu befreien. Und da kommt dann wahrscheinlich eine höhere Qualität auch raus, als wenn man eine riesen Komfortzone hat und sie sagt, na ja, kann ja hier. Da wird man dann genügsam und auch ruhig und hast du völlig recht. In dem Augenblick, wo die DDR vorbei war, wo wir Möglichkeiten hatten, wo schon im Grundgesetz stand, dass wir alles sagen sollen, können, dürfen, was wir wollen, war das eine Riesenherausforderung für uns alle. Und natürlich auch für mich. Was machst du jetzt als Moderator? Dinge, die du vorher nur angedeutet hast, wo alle gesagt haben, der sich traut oder so. Egal, du musstest sie jetzt aussprechen und dann trotzdem dabei noch unterhaltsam und witzig bleiben. Ist in der Tat, hast du komplett recht, eine Riesenherausforderung gewesen. Da war meine Fernsehkarriere dann mehr oder weniger schon zu Ende und ich bin beim Radio gelandet und musste da völlig neu mir das erarbeiten und bin ganz froh, dass es mir gelungen ist. War aber ein schwieriger Prozess, war wirklich ein Lernprozess. Aber dafür bin ich auch sehr dankbar, bis heute übrigens. Meine zwei Maximen sind machen, mach erst, machen, mach was, jammer nicht rum oder mach. Und die zweite, lerne. Lerne dazu, geh mit offenen Ohren und gucke, wie, wo, was geht, lerne dazu. Ich coache heute Moderatoren im Radio. Aber ich muss das modern machen. Wir haben nicht mehr 1980, wir haben 2020. Also aufnehmen, lernen und die jungen Leute, die zum ersten Mal am Mikrofonstudio stehen und die Moderator werden wollen und berühmt werden wollen, die merken überhaupt nicht, wie ich von denen lerne. Ja, ist so. Um das aufzunehmen, wie ticken die? Wie läuft das? Wie so? Und ihnen dann die handwerklichen Sachen beizubringen. Das sind meine beiden Maximen. Und du hast völlig recht. Diese Grenzen, die man hat, sind ein wichtiger Faktor dabei. Klar, Axel.
Da spreche ich auch bloß nach, aber ich finde es für mich total wahr, einem talentierten, interessanten Menschen das Knöpfedrücken beibringen zu können, ist relativ easy. Es ist praktisch unmöglich, einem langweiligen Menschen beizubringen, was Interessantes zu tun.
So sieht's aus. Genau. Ja. Und du wirst mir vielleicht recht geben, diese vielen tausend Knöpfe, die wir haben, alle Möglichkeiten, die wir haben, wir sind im Grunde genommen, wir haben alles zur Verfügung um das, was wir zu sagen haben oder sagen sollen oder möchten, zu illustrieren, unterhaltsam, spannend, kurzweilig zu machen. Wir haben alle Musik, die wir hier spielen können. Wir haben den Wetterbericht. Wir können Wetter machen. Du kannst Wetter langweilig machen und du kannst Wetter spannend machen. Wir alle wissen, welche Möglichkeiten da drin. Du kannst dich über das Wetter profilieren, wenn du willst.
Ja.
Aber du musst es erkennen.
Hm.
Und du musst es wollen. Und über allem steht, und das lese ich in deinen Augen, und das sehe ich ja auch an deinem Weg, den du gegangen bist, man muss die Hörer lieb haben. Man muss sagen, ey, ich weiß, was ihr wollt.
Hm.
Und wir wissen, und deswegen seid ihr hier bei meinem Sender. Und pass mal auf, wir machen jetzt mal so und so. Das, so. Und dann sagen die, ja, yeah, der schlägt sein Herz wie unser Herz. Das ist das A und O.
Hm.
Wenn du das nur für dich machst, um dich zu profilieren, hey, ich bin ein toller Moderator und so, dann kommt so ein Roland Neudert bei raus. Ja, meine lieben Freunde, Sie wissen, ich bin der beste Schlagersänger der Welt und werde ihn jetzt aus meinem... Das will doch kein Mensch hören.
Ja.
Oder?
Nee. Viele Radioleute träumen ja davon, irgendwann mal beim Fernsehen zu landen.
Mhm.
Du bist den Weg auch wieder zurückgegangen,
mhm,
obwohl du es ja parallel gemacht hast, mhm, über mehrere Jahre. Mhm. Ich schätze mal, Radio ist, wenn man die beiden Medien miteinander vergleicht, mhm, mehr dein Freund.
Ja, es ist, du bist im Grunde genommen, obwohl man auf den ersten Blick sagen möchte, Moment, das stimmt ja nicht, du bist im Radio näher dran an den Hörern. Du bist viel näher dran. Der Hörer wird nicht abgelenkt durch diesen ganzen Firlefanz, und es wird ja immer schlimmer. Du hast ja optische Erlebnisse, der knallt ja die Netzhaut weg. Toll, große Künstler am Werke, aber es lenkt ab vom Wesentlichen. Du kannst den miesesten Song gut verkaufen, mit Kamerafahrten, mit allem drum und dran, und wenn es überhaupt nicht geht, kommt noch ein Mörderballett dazu und Tänzerinnen und so. Warum stehen langweilige Sänger mit 6 Tänzerinnen auf der Bühne? Und alles retuschieren. Beim Radio hast du die pure Botschaft. Und da kommt es darauf an, dass du diese Botschaft wirklich so rüberbringst, dass man dir vertraut. Es geht auch um Vertrauen. Dass du authentisch bist und dass die Hörer sagen, hey, wenn der das sagt, muss ich mal drüber nachdenken oder so. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, so. Und deswegen diese vielen ablenkenden Sachen, die lenken dich auch von der eigentlichen Arbeit ab. Dann wird hier rumgezuppelt und darum gezuppelt und dann wird hier nochmal nach. Und so. Und deswegen habe ich schon, wie du schon sagst, während dieser ganzen Zeit, auch bei Bonn, habe ich diese Popularität genutzt und bin zum Radio.
Hm.
Bin dahin zum Intendanten von dem damaligen Berliner Runde, sag, ich bin's, der Jürgen aus dem Fernsehen. Ja, weiß ich. Was wollen Sie denn? Eine Radiosendung. Wie jetzt? Sie machen doch... Nee, möchte ich gerne.
Hm.
Okay. Naja, damals war halt so. Ich wusste, es funktioniert. Das ist so die Zeit früher gewesen, wenn ich irgendwo angerufen habe und meinen Namen gesagt habe, habe ich schon gehört, wie der am anderen Ende die Mädels umgefallen oder so. Das war halt so, das nutzt man natürlich dann auch irgendwann aus. Und ja, und schwupps hatte ich meine Radioshow, meine wöchentliche Radioshow. Und das war gut so. Denn als es wirklich mit dem Fernsehen nicht mehr lief, ich war im Radio drin. Ich war drin und konnte da etwas bewegen. Und da kam dann der nächste Step vom Moderator zum Programmdirektor. Das ist aber wieder eine ganz andere Geschichte.
Und die steht in deinem Buch auch drin?
Auch drin.
Du hast dir die Arbeit gemacht, ein Buch zu schreiben.
Mhm.
Das ist ja so ein bisschen das, gut, jetzt gibt's Podcasts und solche Sachen, mhm, und dann hat man auch noch vielleicht private Mitschnitte von seinen Sendungen, mhm, aber das ist ja alles, man erzählt's in den Äther hinaus und dann reisen die Signale quer durchs Universum,
mhm,
sind dann irgendwie unwiederbringlich weg.
Mhm.
Das ist
genau,
so ein bisschen die Krux am Radio.
Ja,
man macht's und danach, ja, ist es, als hättest du es nie getan.
Selbst Fehler versenden sich.
Das ist das Schöne daran.
Ja.
So ein Buch ist schon was, was man behalten kann, was richtig hergestellt werden muss.
Ja.
Das kann man in die Anbauwand stellen,
mhm,
das kann man mitnehmen, das kann man verlieren und auch wiederfinden. Es ist immer da.
Ja, richtig.
Ist dir das nicht ein bisschen unheimlich geworden, als du dich rangesetzt hast, ja, und gesagt hast, ja, schreibe ich Buch?
Axel, du bist ja so ein guter Mentenkenner. Ist genau der Punkt gewesen. Deswegen habe ich mich auch gewehrt, bis der Verlag wirklich Argumente gefunden hat und ich dann ein paar Sachen geschrieben habe, mal vorgelesen habe, und da waren die alle vom Verlagsleiter bis zur Lektorin, ey, das ist ja witzig, das ist ja toll. Wer hat denn das geschrieben? Ich? Nein. Doch? Ja, wie? Hast du keinen Ghostwriter? Nein. Ach je. Und da war sofort, und von dem Augenblick an sofort, Vertrag, Vorschuss, boom, 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 die wollten dieses Buch. Jetzt saß ich da mit diesem Buch und dachte, in der Tat, wie du sagst, was du jetzt aufschreibst, wenn das da gedruckt ist, dann steht's da, kann jeder jederzeit nachlesen. Und auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite nicht. Ich habe da einen Weg gefunden, so wie wir es im Radio machen, kurze Kapitel zu schreiben, die unterhaltsam sind. Mit einer tollen Überschrift, witzig. Dann kommt die Story hinten raus noch ein Augenzwinkern oder ein Gag oder was auch immer. Viele Kapitel enden damit. Und wenn Sie wissen wollen, wie Roland Neudert reagierte, als ich ihm in den Arsch getreten habe, bleiben Sie dabei, lesen Sie übernächste Kapitel. Und ich habe jetzt mittlerweile Feedback von Leuten, die gesagt haben, du kommst ja nicht von los, du musst eins nach dem anderen lesen. Und vor allen Dingen, man kann es auch benutzen wie Radio. Man kann sagen, okay, noch zwei Kapitel, dann sind die Kartoffeln gut, dann mache ich Mittagessen und danach lese ich noch zwei. Hm. Kann man alles machen. Es ist keine Bleiwüste, wie wir sagen. Ne? Früher wurden ja Buchstaben mit Blei gedruckt. So, und das war mir wichtig, dass es unterhaltsam ist, dass es durchläuft. Es stehen auch Songs drin. Also man liest ein Kapitel und danach stehen drei Songs, die zu diesem Kapitel passen. Hm. Und dann hat man eine schöne Erinnerung und sagt, ah, stimmt ja, Whiskey in the Jar, Thin Lizzy, gab's ja auch mal. Oder was auch immer. Und das war mir wichtig, dass so ein Buch genauso unterhaltsam ist, wie das, was ich immer gemacht habe. Weil wenn jemand ein Buch kauft, wo Jürgen Kalle draufsteht, dann erwartet er keine tiefgreifende Biografie, wo ich das Weltgeschehen kommentiere und irgendwelche philosophischen Sachen. Die kommen natürlich drinnen vor, weil man macht sich ja Gedanken über das Leben und über die Dinge. Wir haben ja alle, wir haben ja einen Bruch in unserem Leben gehabt. Unser Staat ist untergegangen, egal was wir vor dem Staat gehalten haben. Und wir mussten uns völlig neu orientieren. Und da sind Brüche und da sind Dinge und so. Und mir war wichtig, dass der Leser sich da auch wiederfindet. Also, ey, ist mir auch so passiert. Bis hin zu ein ZK 120 hatte ich auch. Genau. Ja, stimmt ja. ZK und löten. Diodenkabel löten. Jetzt mal ehrlich, Freunde. Wie oft haben wir uns getroffen zum Musik überspielen und haben vorher mit Diodenkabel rumgelötet? und solche Erinnerungen halt auch. Naja, und eben halt auch Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind, die ich so erlebt habe über ein paar Leute und was ich davon halte.
Das eint uns, glaube ich, alle, die Erfahrung, wie man Kabelenden verzinnt. Ja, genau. Und zwar ordentlich.
Mhm, ja.
Jürgen Karney, die Autobiografie auf Sendung ist frisch erschienen. Das Buch gibt's überall als gedruckte Ausgabe und auch zum Download auf allen Bücherportalen. Aktuelle Infos zum Buch und zur geplanten Show zum Buch gibt's auf jürgen-karney.de oder auch auf Jürgen Karneys Facebook-Seite. Axel trifft gibt's wöchentlich auf Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Audio Now und auf hitradio-rtl.de. Und auch nächste Woche geht's weiter mit Jürgen Karney. Wir haben ja noch viel zu bereden und das wird spannend und sehr unterhaltsam. Ich freue mich. Bis dahin.